Die Straße bog nun nach Süden und führte rasch bergab, aus dem Tal zwischen den Gebirgszügen hinaus. Ein Stück unterhalb des Sees kamen sie zu einem tiefen Brunnen mit kristallklarem Wasser, das über eine Felskante fiel und dann schimmernd und sprudelnd eine tiefe steinige Rinne hinablief. »Dies ist die Quelle des Silberlaufs«, sagte Gimli. »Trinkt nicht von dem Wasser, es ist eiskalt.« »Bald wird daraus ein Fluss mit heftiger Strömung, der Wasser von vielen anderen Bergbächen aufnimmt«, sagte Aragorn. »Unsere Straße führt über viele Meilen an ihm entlang, denn ich will euch den Weg führen, den Gandalf gewählt hatte. Und als erstes hoffe ich die Wälder, um die Mündung des Silberlaufs in den großen Strom zu erreichen. Dort hinten.« Sie blickten in die angezeigte Richtung und sahen den Bach zur Talsohle hinabspringen und dann weiter ins flachere Land hinauslaufen, bis er sich in einem goldenen Dunst verlor. »Lothloriens Wälder stehen dort«, sagte Legolas, »der Länder schönstes von allen, die mein Volk bewohnt. Nichts kommt den Bäumen dort gleich, denn golden werden ihre Blätter im Herbst, statt zu fallen. Erst wenn der Lenz kommt und das junge Grün aufbricht, fallen sie ab. Und alsbald sind die Zweige schwer von gelben Blüten. Golden ist dann der Boden des Waldes und golden sein Dach. Und silbern sind die Säulen, denn die Rinde der Stämme ist glatt und grau. So heißt es noch heute in unseren Liedern, wie wir sie im Düsterwald singen. Von Herzen froh wär ich, könnt ich im Frühling am Saum jenes Waldes verweilen.« »Ich wär doch sogar im Winter von Herzen froh«, sagte Aragorn, »aber bis dahin sind es noch viele Meilen. Beeilen wir uns.« Eine Zeit lang konnten Frodo und Sam mit den anderen Schritt halten. Aber Aragorn legte ein scharfes Tempo vor, und nach einer Weile blieben sie zurück. Seit dem frühen Morgen hatten sie nichts mehr gegessen. Sams Schnittwunde brannte wie Feuer und ihm schwamm der Kopf. Trotz des Sonnenscheins kam ihm der Wind nach der warmen Dunkelheit von Moria kalt vor und er bibberte. Frodo fiel jeder Schritt schwerer und er schnappte nach Luft. Endlich drehte Legolas sich um und wies Aragorn darauf hin, wie weit sie schon zurückgeblieben waren. Die anderen hielten an und Aragorn, nachdem er Boromir zum Mitkommen aufgefordert hatte, rannte zurück. »Entschuldige, Frodo«, rief er, »so viel ist heute geschehen und wir müssen uns so beeilen, dass ich ganz vergessen habe, dass ihr beide verletzt seid. Ihr hättet etwas sagen sollen. Wir haben nichts getan, um euch zu versorgen, wovon uns alle Orks von Moria nicht hätten abhalten dürfen. Kommt nun, bald sind wir an einem Platz, wo wir eine kurze Rast einlegen können. Da werde ich für euch tun, was ich kann. Komm, Boromir, wir tragen sie.« Wenig später kamen sie an einen anderen Bach, der von Westen herabfloss und sein sprudelndes Wasser mit dem Silberlauf vereinigte. Zusammen stürzten sie über einen grün bewachsenen Felsen und strömten schäumend in eine Schlucht hinab. Sie war von niedrigen, krummen Kiefern umgeben und die Seiten waren steil und mit Hirschzunge und Heidelbeersträuchern bewachsen. Auf dem Grund war eine freie, ebene Fläche, wo der Bach über glänzende Kiesel rauschte. Hier rasteten sie. Es war nun fast 3 Uhr nachmittags, und sie waren erst wenige Meilen vom Tor entfernt. Schon neigte sich die Sonne nach Westen hin, während Gimli und die beiden jüngeren Hobbits mit Reisig und Kiefernholz Feuer machten und die Wasserschläuche füllten, versorgte Aragorn die beiden Verletzten. Sams Kopfwunde war nicht tief, sah aber böse aus, und Aragorn untersuchte sie mit besorgter Miene. Aber einen Moment später schaute er erleichtert auf. »Glück gehabt, Sam«, sagte er. »Viele haben für ihren ersten erschlagenen Ork schon teurer bezahlen müssen. Dies ist keine vergiftete Wunde, wie sie von Orkklingen nur allzu oft geschlagen wird. Sie dürfte gut verheilen, wenn ich sie erst behandelt habe. Wasche sie gut aus, wenn Gimli das heiße Wasser fertig hat.